Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Da heißt es: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Nun, für die Gemeinde Jesu und ihre einzelnen Glieder, also jeden wiedergeborenen Christen, ist jeder Tag mit Kampf verbunden. Wir hatten jeden Tag damit zu tun, der eine mehr, der andere weniger. Doch ist es für eine harmoniesüchtige und vom Wohlstand verwöhnte Christenheit keine willkommene Botschaft, die aber leider überwiegend von den Kanzeln heute gepredigt wird. Man will dabei die Dinge entspannt angehen und etwas von Kampf, Leid nicht hören. Das christliche Leben ist für solche Menschen eine Sache, bei der man sich wohlfühlen will, die einem hilft, erfolgreich seine Krisen zu managen, in stabilen Beziehungen zu leben und Fehlentscheidungen zu vermeiden. Kurz, die Erwartungen, die der gegenwärtige Mensch an das Evangelium stellt, entsprechen den Erwartungen, die auch der Ungläubige an das Leben stellt. Er will ein angenehmes Leben führen. Nur wenn man so denkt, übersieht man leider ein wesentliches Element des wahren christlichen Lebens, nämlich, dass wir in die Auseinandersetzung mit Mächten und Kräften gestellt sind, die uns bedrohen und dahin bringen wollen, dass wir im Glauben Schiffbruch erleiden. Und noch leben wir ja in dieser gefallenen Welt und haben genügend Angriffsflächen für den Feind, sei es durch unsere Familien, innerhalb der Ehe oder auch im Berufsleben. Zusammengefasst kann man sagen, dass wir ständig mit Angriffen auf unser Glaubensleben zu rechnen haben. Denn wir sollen ja das göttliche Licht der Gnade und Liebe sein und damit in unserem Alltag leuchten. Der Apostel Paulus schreibt uns nun hier in unserem Predigtext etwas von der Waffenrüstung Gottes, mit der man im Kampf bestehen kann. Er verweist uns ausdrücklich auf diesen Sachverhalt und deshalb möchte ich im ersten Schwerpunkt über unsere Feinde sprechen. Danach werden wir uns die Waffenrüstung genauer anschauen, mit denen wir den bösen Mächten widerstehen können. Und letztendlich betrachten wir uns den Kampf, dem wir alltäglich ausgesetzt sind, wie er praktisch aussieht und sich in unserem Leben bemerkbar macht. Der Apostel Paulus sagt in Vers 12 unseres Abschnittes: Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Nun, damit sagt er uns, dass der Feind aus der unsichtbaren Welt kommt. Er ist keineswegs diesseitig oder eine sichtbare Größe. Paulus hat dabei die Dämonen auch vor Augen. Das sind geschaffene Geister der unsichtbaren Welt, die ihrem Anführer, dem Teufel, dienen. Dessen Ziel ist es, was Gott tut, zu zerstören oder zu verhindern. Es handelt sich dabei nicht um einen Kampf von Fleisch und Blut, sondern um einen geistlichen Kampf gegen eine böse geistliche Macht. Mit Gewalten und Mächte sind hier zum Beispiel die eingesetzten Regierungen und Herrscher in dieser Welt gemeint, die über uns die Autorität haben und sie auch einsetzen. Weiter benutzt der Apostel Paulus das Wort Weltbeherrscher, welches sich auf den Teufel und seine bösen Geister bezieht, die ja in der geistlichen Finsternis leben. Fassbar wird zum Beispiel das Werk des Teufels und seiner Handlanger in der Lüge, durch die sie in den Köpfen der Menschen herrschen. Mit der Lüge beeinflussen sie das Handeln der Menschen, so dass diese nicht nur Sünde tun, sondern die Sünde auch gutheißen, sie entschuldigen, kleinreden oder auch leugnen. Somit bringt der Satan den ungläubigen Menschen bei, nach ihren Begierden zu leben und gegen Gottes Gebote zu sündigen, schafft sich so Kinder des Ungehorsams und reißt sie mit sich ins Verderben, nämlich in die ewige Verlorenheit. Auch wir waren vor unserer Wiedergeburt solche Menschen. Paulus sagt dazu im Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, auch euch hat er aufgeweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelte, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Natürlich möchten auch wir gerne mal ein recht angenehmes Leben führen. Dagegen ist ja an sich auch nichts einzuwenden. Und es gehört auch zu den Gaben Gottes, dass er uns mit Nahrung und Kleidung und allen anderen Dingen des täglichen Gebrauchs versorgt und dass wir in geordneten Verhältnissen leben. Aber wir müssen dabei aufpassen, dass in unseren Herzen nicht wieder die alten sündigen Begierden zum Vorschein kommen. Denn die werden gefördert durch die Lügen, die uns in der Werbung zum Beispiel, in Filmen und anderen Medien vorgetragen werden. Auch durch unsere Umgebung in Familien und Freundeskreisen lauern Gefahren, dass wir in diesem Sog der Verführungen mitgerissen werden. Dann kann es auch für uns so bequem werden, dass wir uns anpassen, im Strom der Ungläubigen mitzuschwimmen und dem Materialismus, dem Sex vor der Ehe oder außerhalb der Ehe, der Lüge, der Halbgier oder anderen Sünden zu verfallen. Denn das sind die Dinge, mit denen wir in der Welt leben. Wir stehen dann in der Gefahr, uns dieser Welt gleichzustellen, obwohl das der Apostel Paulus ausdrücklich in Römer 12, Vers 2 sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Der Feind hat nicht nur zur Zeit des Apostel Paulus in den vielen kleinen und großen Verführungen des Alltags gelauert, sondern er tut es heute genauso. Ja, umso mehr, da seine Zeit immer knapper wird. Wir wollen dabei bedenken, dass ihm alle wiedergeborenen Gläubigen, die sich fest am Wort Gottes orientieren und in einer lebendigen Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus leben, ein Dorn im Auge sind, die er besonders angreift. Wir merken ja in dieser Zeit, wie schnell sich Glaubensgeschwister und auch ganze Gemeinden vom Wort Gottes entfernen. Man macht überall mit, man lässt sich mitreißen in diesem ganzen Sog. Und das sind oft gefährlich schleichende Prozesse, die kaum wahrgenommen werden. Und da ja dann auch viele andere mitmachen, kann es ja dann nicht falsch sein, sich diesem Mainstream anzupassen. Und so ist es, dass viele, die sich Christen nennen, haben schon längst mit der Welt Frieden gemacht. Gerade da lauert der Feind. Er umgarnt diese oft, dass sie es nicht merken. Lassen wir uns das eine ernstliche Warnung sein. Ein bisschen Anpassung ist noch keine volle Anpassung, aber sie ist ein Schritt in Richtung der vollen Anpassung. Nun stellt sich natürlich für uns die Frage, wie wir uns dagegen schützen können. Und der Apostel Paulus bezeichnet diese Hilfe hier als die Waffenrüstung Gottes. Und damit wollen wir uns jetzt mal genauer betrachten, was damit gemeint ist. In Vers 14 heißt es, In Vers 13 heißt es: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Wir hören hier, wie Paulus den Vers mit einer unbedingten Notwendigkeit ausdrückt. Denn ohne diese Waffenrüstung Gottes verlieren wir jeglichen Kampf. Und wenn der Apostel Paulus in Vers 10 sagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, dann sollte einem jeden von uns klar sein, dass wir nicht aus uns heraus diese Wachsamkeit besitzen, die Versuchung zu erkennen. Wir beziehen die Kraft zu einem christlichen Lebenswandel aus unserem Herrn Jesus Christus. Das entspricht auch dem, was Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus schrieb, in Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wir müssen unserem Herrn in allem die Führung überlassen. Er muss das Schwert führen, er muss uns den Mut schenken, er muss alles sein im Kampf. Hier gilt es nun konkreter zu werden, und Paulus tut das, indem er nun die einzelnen Waffen uns benennt. Und wir werden auch davon hören, dass er sie oft, oder dass man sie vergleichen kann mit den Waffen, die bei der Waffenrüstung der damaligen römischen Soldaten waren. Dazu schreibt er in Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Nun, eine erste und ganz wesentliche Waffe ist die Wahrheit, denn sie steht der Lüge gegenüber. Nur zu schnell lügt man, sich die Wirklichkeit so zurecht, wie es einem passt. Aber das ist nicht unser Weg. Wir können die Lüge nur überwinden, indem wir auf die Wahrheit hören. Nämlich auf das Wort Gottes und dadurch auch wahrhaftig werden. Zur damaligen Zeit war es so, bevor ein römischer Soldat seine Waffen anlegte, legte er sich einen Gürtel um die Lenden, der seine Kleidung zusammenhielt und an dem die Waffen dann befestigt wurden. Der Gürtel der Wahrheit bezieht sich also auf die Wahrhaftigkeit von uns. Wie der Waffengürtel dem Soldaten Bewegungsfreiheit gibt, so ermöglicht die Wahrheit uns den freien Umgang mit sich selbst, mit anderen und mit unserem Herrn. Weiter heißt es dann in Vers 14, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nun, wir wissen, die Gerechtigkeit, die wir selber aus uns heraus nicht haben, wird uns im Glauben zugerechnet. Denn sie ist in unserem Herrn Jesus Christus. Das ist diese Heilstatsache vom Kreuz und das sichere Wissen für uns, Jesus ist mein. Und das ist wiederum ein sicherer Wall oder Mauer oder Schutz, hinter dem wir uns vor den Anläufen des Feindes verbergen können. Und somit schützen sie uns wie ein Brustpanzer. Und der Schutz besteht auch weiter darin, dass wir in der Gewissheit leben, dass wir in Jesus Christus gerecht sind und dass Gott uns alle unsere Sünden in ihm vergeben hat. Und so wie der Panzer eines Soldaten ihn vor den Angriffen seiner Feinde schützte, so bewahrt ein heiligendes, gerechtes Leben unser Herz vor den Angriffen des Teufels. In Vers 15 erwähnt der Apostel die nächste Waffe. Und da heißt es, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also heißt das für uns die Bereitschaft, für das Evangelium einzustehen und darin sicher gegründet zu sein. Gibt uns Frieden, sodass wir uns in der Schlacht bewähren können. Wir sollten auch stets bereit sein, in persönlichen Gesprächen vom Evangelium zu reden. Wenn es darum geht, das Evangelium zu verantworten, wenn wir unseres Glaubens wegen herausgefordert werden, dann müssen wir in der Lage sein, Stellung zu beziehen. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns die dazu nötige Kenntnis des Evangeliums aus der Bibel verschaffen müssen. Die nächste Waffe wird in Vers 16 genannt, Da heißt es, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Zur damaligen Zeit war der hölzerne Schild eines römischen Soldaten etwa 75 cm breit und ca. 1,20 m hoch. Er war mit Leinen und Ledern bespannt, in dem sich selbst Feuerpfeile verfingen, und schützte so die Soldaten. Dahinter steht die Vorstellung, dass der entschlossene Glaube von uns an den Herrn alle feurigen Pfeile des Bösen, die auf uns abgeschossen werden, auslöschen kann. Der Glaube ist wie ein Schutzschild. Dazu heißt es in einem Erweckungslied: Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Wer den Weg des Glaubens geht, ist unabhängig von Menschen, ganz gleich, ob sie einen drohen, diskriminieren, ausstechen oder totschweigen. Wer im Glauben auf unseren Herrn Jesus Christus sieht und die Zusagen des Evangeliums vor Augen hat, der kann wohl versucht werden, den Glauben fahren zu lassen und den sichtbaren Vorteil dieser Welt vorzuziehen. Aber dann entgeht ihm natürlich das, was Gott zugesagt hat. Denn wer auf die Zusagen Gottes vertraut, der kann der Versuchung zur Sünde widerstehen. Indem Paulus sagt, dass seine Leser bei alledem den Schild des Glaubens ergreifen sollen, weist er auf die grundlegende Bedeutung des Glaubens für das christliche Leben hin. Durch den Glauben haben wir das Heil in unserem Herrn Jesus Christus. In Vers 17 erwähnt er eine weitere Waffe. Da heißt es: Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Der Helm und das Schwert sind die beiden letzten Ausrüstungsgegenstände, die wir ergreifen sollen. Paulus vergleicht das Heil mit einem Helm, der ebenfalls eine Schutzfunktion hat. Er macht deutlich, dass derjenige, der im Heil steht, einen klaren Kopf bewahren kann, denn das Heil besteht ja in der Vergebung der Sünden und der Hoffnung auf das ewige Leben, weswegen Paulus auch an einer anderen Stelle im ersten Brief an die Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 8, schrieb und den Helm der Hoffnung auf das Heil nannte. Und auch hier wieder ein Vergleich mit einem römischen Soldaten. Denn der legte den unbequemen Helm, unter dem er stark schwitzen musste, nur dann an, wenn er sich in unmittelbarer Gefahr befand. Das Tragen eines Helms, der die empfindliche Kopfpartie schützt, vermittelt ein besonderes Gefühl von Sicherheit. So sehr das Heil in Christus im Glauben auch gegenwärtig ist, so wenig ist es jetzt sichtbar. Doch es ist deswegen nicht weniger wirklich. Da ja Christus auferstanden und zum Himmel aufgefahren ist und in Ewigkeit lebt und regiert. Und dieses Wissen schützt uns mehr als alles andere. Schließlich spricht Paulus vom Wort Gottes als dem Schwert des Geistes. Nun, der Ausdruck des Geistes sagt etwas über die Herkunft des Schwertes aus. Es handelt sich also offensichtlich um ein Schwert, das der Heilige Geist uns gibt. Und dieses Schwert des Geistes wird dann weiter spezifiziert als das Wort Gottes. Und das Wort wiederum bezieht sich auf das gepredigte Wort oder auf ein Wort Gottes, das der Heilige Geist in unsere Herzen legt. Wir brauchen dieses Schwert, um den Angriffen des Feindes standzuhalten. Wir erinnern uns an Matthäus Kapitel 4, wo auch unser Herr Jesus Christus gleich dreimal von dem Teufel versucht worden ist und in jedes Mal mit dem Wort Gottes zurückgehalten hat. Auch hier wieder der Vergleich zur römischen Waffenrüstung, denn zuallerletzt nahm ein römischer Soldat das Schwert in die Hand und es war seine einzige offensive Waffe. Um das Wort in unserem Kampf auch umsetzen zu können, heißt es praktisch, es zu lernen und zu verstehen. was es aussagt, und man sollte es auch regelmäßig lesen und studieren. Auch Bücher, die die Bibel auslegen, können uns eine große Hilfe dabei sein. Wichtig ist es auch, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, die Bibelstunden zu besuchen, damit wir in unserem Glaubensleben Wachstum haben. Nämlich haben wir Stillstand, bedeutet das schon Rückschritt. Weil das biblische Wort Wahrheit ist, dient es dazu, die Lügen und Versuchungen, mit denen der Teufel uns bekämpft, aufzudecken und zu überwinden. Mit dem Wort der Wahrheit wird die Lüge ins Licht gestellt und entwaffnet. Wir wollen auch bedenken, dass das Wort Gottes zugleich Gottes Kraft in sich trägt, die wir uns gar nicht recht vorstellen können, wie groß sie ist. Dazu zwei Beispiele. Einmal lesen wir dazu in dem Propheten Jeremia, Kapitel 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Und im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hier hören wir, dass Gottes Wort nicht unwirksam bleibt. Es geht mit dem Wort nicht darum, dass wir möglichst laut auftreten, kräftige Sprüche klopfen und uns vielleicht sogar als Helden in dieser Welt darstellen, sondern dass wir vielmehr unsere eigene Schwäche erkennen und unsere Kraft beim Herrn suchen. So betete denn Paulus für die Epheser in Kapitel 3, Verse 16 und 17 wie folgt: Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Nun, wie finden nun diese Waffen ihre praktische Anwendung in unserem Leben? Denn wir schauen nochmal zurück in Vers 13, da heißt es, die bösen Tage. Und diese bösen Tage beziehen sich auf unser Leben, welches oft ein Auf und Ab ist. Da gibt es Tage, an denen der Kampf besonders heiß tobt, dann folgen wieder Tage der Pause. Unser Kampf ist nicht an jedem Tag gleich heftig und schwer. Aber wir müssen darauf Acht geben, auf die Tage, die besonders der Versuchung unterliegen, wo der Feind unerwartet und eben plötzlich angreift. Da brauchen wir dann die volle Konzentration im Kampf und die ganze Waffenrüstung Gottes. Dann sind wir bereit und in der Lage, auch an diesem bösen Tag diesen Angriffen zu widerstehen. Das Ziel ist es, ohne Schwanken oder Versagen gegenüber dem Feind fest stehen zu bleiben. Dazu will ich einige Beispiele nennen. Da kommt einer erschöpft von der Arbeit nach Hause. Zu Hause warten dann auch noch die alltäglichen Probleme. Man merkt immer mehr, wie man schwächer wird. Und auf einmal ist es da, eine Anfechtung. Der Feind schießt einen Pfeil ab, der uns dann direkt auch im Herz treffen kann. Zweifel überkommen einen, ob man wirklich errettet ist oder ob einem wirklich die Sünden vergeben sind. Man findet dann kaum ins Gebet vor lauter innerer Unruhe und beim Lesen der Bibel tut man sich schwer. Oder aber wir haben es mit einem gehässigen Menschen zu tun. Vielleicht quälen uns nahe Angehörige oder Arbeitskollegen. Dann werden wir versucht, gegen sie bitter zu sein. Das ist beruhigend, wenn wir uns dann sagen dürfen, der Feind steht hinter ihnen, er hetzt sie auf gegen uns, dass sie uns durch Eifersucht, Trotz, Unart und allerlei Bosheiten peinigen. Nun, wir sollten in diesen nur Werkzeuge sehen, die eigentlich zu bedauern sind, dass sie sich vom Bösen gebrauchen lassen. Wir bleiben davor bewahrt, alles persönlich zu nehmen und sehen den großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, in dem wir hineingestellt sind. Ich denke da jetzt auch an David und seine Sünde mit Bathseba. Er beobachtete sie beim Baden, nahm ihre Schönheit wahr und erfährt dann, dass sie die Frau Urias, einer seiner Helden, ist. Aber trotzdem lässt er sie holen. Bathseba hatte keine andere Wahl, als zu gehorchen. Mit seinen Augen nahm er ihre Schönheit wahr. Und in seinem Herzen hatte er schon Ehebruch begangen, als er erfuhr, wer ihr Mann sei. Und gerade in der heutigen Zeit der Reizüberflutungen aus Medien und im Internet, im Fernsehen, sind wir nicht minder gefährdet. Auch hier gilt es, sich der Waffenrüstung zu erinnern und sich von solchen Verführungen fernzuhalten. Auch sollte uns bekannt sein, dass die Werbung, mit der wir jeden Tag informiert werden, ja vielleicht sogar bombardiert werden, nicht nur informiert, sondern auch manipuliert und damit die Grenze zur Lüge überschreitet. Sie setzt bewusst psychologische Faktoren ein, die Informationen über ein Produkt in den Schatten stellen und etwas uns suggerieren, was das Produkt überhaupt nicht hergibt. Als Beispiel, eine Automarke bringt ein neues Modell raus und ein sogenanntes Fotomodell wirbt für dieses Auto. Ja, wo werden die Blicke hingehen? Zum Auto oder zum Fotomodell? Was letztendlich nichts über das Auto selber nachher am Ende aussagen wird. Auch da besteht die Gefahr zur Ablenkung. Und häufiger als wir denken, werden wir Opfer der von der Werbung erzeugten Illusionen. Hier sind auch wir in unserem Kulturkreis gefährdet. Wir wissen, dass viele Christen, sogenannte Namenschristen, keine Freude mehr an der Wahrheit, an den Zusagen Gottes, die ihnen auf das unsichtbare Heil weisen, haben, sondern man sucht sich seine Erfüllung wie die übrige Welt im Konsum und stillt damit seine Bedürfnisse. Sie sind dann so lustverfallen wie die ungläubigen Menschen. Doch ohne es zu bemerken, stehen sie damit in der Gefahr, an Christus vorbeizutreiben und das Heil zu verfehlen. Was kann man dagegen tun? Nun, in dem Fall müssen wir die Lüge hinter diesem Dingendenken erkennen und kritisch bemerken, dass es im Zeichen der Marktwirtschaft gesteuert wird, weil der weltweite Markt eine schier unerschöpfliche Fülle von Dingen bietet, meinen wir, alles kaufen zu können. Gesundheit, Ansehen, Wohlstand, Lebensqualität und Genuss jeder Art. Aber ihr entgegen sollten wir doch unsere Lebenserfüllung bei Gott suchen und die Gaben, die er uns schenkt, dankbar aus seiner Hand empfangen. Fassen wir zusammen. Der Satan wird von uns in der Kraft des Sieges Jesu überwunden werden. Dann wird er zuletzt von Gott besiegt und endlich ganz ausgeschaltet. Und hinter dem alten Menschen steht nun mal der Satan. Er facht das Feuer der bösen Leidenschaften in uns an. Er erregt das in uns versteckte Böse. Er knüpft an, wo sich ihm auch nur irgendeine Handhabe dazu bietet in unserem Leben. Wir haben also davon gehört, dass der Kampf ein geistlicher Kampf ist. Er hängt nicht von unserer Macht und Stärke ab. Und deshalb ist die furchtbarste Eigenschaft des Teufels seine mannigfache List und Verschlagenheit, mit der er uns so betrügen und so bezaubern kann, dass wir gar nicht des Herrn Kraft suchen, sondern uns willig dem Feinde übergeben. Darum wird in der Schrift auch meistens von dieser Eigenschaft geredet. Im letzten Buch der Bibel, die Offenbarungen, wird er auch die alte Schlange genannt, welche die ganze Welt verführt, darunter auch viele kluge, gelehrte und erleuchtete Menschen. Er geht so listig und methodisch zu Werke. Er ist ein geübter Feind, der in Tausenden von Jahren in Millionen Fällen Erfahrung gesammelt hat. Er sucht unsere schwächsten Stellen, wo wir leicht zu Fall zu bringen sind. Er erspäht den günstigsten Zeitpunkt, wo er am besten an uns drankommen kann. Und dann sind wir oft in Gefahr, kleinmütig zu werden, wann immer wieder die alten Versuchungen kommen, die wir vielleicht schon als überwunden angesehen haben. Sie sind uns oft wie ein Rätsel. Wir wollen das Böse nicht. Mit Tränen sehnen wir uns, ganz frei davon zu sein. Dann kommen Augenblicke und Stunden, wo doch das Böse einen starken, unheimlich überwältigenden Reiz für uns gewinnt. Und da möchten wir dann verzagen. Der Herr will aber, dass wir in unseren Auseinandersetzungen mit den Mächten der Finsternis uns bewähren. Denn es heißt, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Paulus geht es hier um die Währung unseres Glaubens in den unterschiedlichsten Versuchungen. Indem er auf die verschiedenen Heilsgüter wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Heil und Glauben verweist, die auch allesamt an das Wort Gottes gebunden sind, macht er deutlich, dass wir die Gaben Gottes immer wieder neu ergreifen sollten, indem wir auf Gottes Wort hören, uns vor Augen führen, was Gott zugesagt hat und dies im Glauben annehmen. Als Wiedergeborene sind wir grundlegend gekennzeichnet durch den Glauben und im Vertrauen auf Gottes Macht, Gottes Werk und Gottes Zusagen. Dann sind wir stark. Stark im Herrn, nicht aus uns selber. Wir merken, es darf also kein Stück an der gesamten Waffenrüstung bei uns fehlen. Seien wir uns immer bewusst, dass wir es mit Satan und seinen Geistern zu tun haben. Beugen wir uns über jeden schlechten Gedanken, der in uns aufsteigt. In Vers 18, Kapitel 6 vom Epheserbrief schreibt uns der Apostel Paulus noch: Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Nun, wie wir ja wissen, wenn der Feind angreift, und das kann zu jeder Zeit sein, sollen wir im Geist beten. Die Formulierung mit Bitten und Flehen deutet auf die Beschaffenheit unseres Gebetes hin. Wie zuverlässige Soldaten sollen wir dann mit Beharrlichkeit wachen, ohne müde zu werden und auch für alle Heiligen zu beten. Heißt auch für die anderen Geschwister, die auch diesen Kämpfen ausgesetzt sind, weil der Satan gegen Christus und seine ganze Gemeinde zu Felde zieht. Denn wir wissen, in der Nachfolge Jesu leben heißt, ein Kämpfer zu sein. Und ein stetiges Heiligungsleben ist ein Kampfesleben. Glauben heißt siegen und die Welt überwinden. Mit einem Zitat von einem Glaubensvater schließe ich: Unsere feste Burg bist du, Herr allein. Ich suche meine Sicherheit in jeder Anfechtung bei dir, bei deinem Heil, bei deinem Wort, in deinem Evangelium, das uns den Frieden gibt. Amen.